Making a Physicist. Ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Making a Physicist. Es ist die Folge 9 mit dem Titel Pantarei. Ja, was heißt dieser Titel? Der Titel ist griechisch und er bedeutet alles fließt. Und was fließt so alles? Naja, es sind Flüssigkeiten und genau darum soll's heute gehen. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich auf eine Konferenz fahren werde. Diese Konferenz ist jetzt vorbei und von der will ich euch ein bisschen erzählen. Denn ich war auf der 10. Liquid Matter Konferenz in Ljubljana in Slowenien. Die Konferenz hat eine Woche gedauert. Wir sind da mit dem Zug hingefahren, was zwar relativ lang gedauert hat, aber eigentlich relativ entspannt war. Man kann mit dem Eurocity von München bis Ljubljana eigentlich durchfahren, ohne umsteigen zu müssen. Dauert dann zwar ein bisschen, aber ist, wie gesagt, sehr entspannt. Ja, die Liquid Matter Conference findet alle 3 Jahre statt, ist also eine Konferenzserie, die 1990 gegründet wurde. Damals war die erste Konferenz in Lyon in Frankreich. Seitdem hat es alle 3 Jahre stattgefunden und die letzte Konferenz vor Ljubljana war 2014 in Lissabon. Diese Konferenz ist relativ groß. Es waren über 600 Leute da und es ist da ein sehr breites Programm mit Experimentalphysikern, theoretischen Physikern, viel Computersimulationen auch und stellenweise geht's auch in die Chemie und Biologie. Das Programm war unterteilt in 11 verschiedene Sessions, die alle möglichen Themen behandelt haben. Da ging es zum Beispiel um ionische Flüssigkeiten und flüssige Metalle, um Wasser und Lösungen, um Flüssigkristalle, um Polymere, Kolloide, um Filme, Schäume, Tenside und Emulsionen, um eingesperrte Flüssigkeiten, um superkalte Flüssigkeiten, Glase und Gele, um getriebene Systeme, Rheologie und Nanoflüssigkeiten. Ein großer Teil war auch Active Matter, dazu werde ich später noch ein bisschen was erzählen. Und dann gab es noch eine Session zu biologischen und bioähnlichen Flüssigkeiten. An allen 5 Tagen dieser Konferenz gab es jeweils 3 Sessions, die gleichzeitig gelaufen sind. Das heißt, man musste sich immer zwischen 3 verschiedenen Vorträgen entscheiden, die man sich anhören konnte. Ein paar Vorträge gab es auch, die im Plenum vorgetragen wurden, also wo wirklich alle dabei waren. Und dann gab es noch, das habe ich ja in der letzten Folge auch schon erwähnt, Poster-Sessions. Poster-Sessions waren immer so ungefähr 1 Stunde lang, gab dabei Kaffee und ein bisschen Snacks und das war eigentlich ganz nett. Ich war ja in so einer Session dabei mit meinem Poster, 2 Tage lang hat es da gehangen und da stand ich dann dabei und habe gewartet, ob Leute vorbeikamen und es sind auch tatsächlich ein paar Leute vorbeigekommen und haben sich was von mir erzählen lassen, haben ein bisschen mit mir diskutiert und es war eigentlich ganz nett. Ein paar waren dabei, die selbst Doktoranden sind und sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, die auch Computersimulationen machen und ja, das war ganz spannend, sich mit den Leuten zu unterhalten. Am Mittwoch, also am 3. Tag der Konferenz, gab es dann abends noch das Conference Dinner, also ein großes Abendessen in etwas feinerem Rahmen. Wir waren da in Ljubljana oben auf dem Berg im Hof einer Burg und haben da ein sehr schönes Abendessen genossen. Abends nach der Konferenz haben wir natürlich auch die Stadt erkundet. Ljubljana ist eine ganz tolle Stadt mit einer sehr schönen Altstadt. Ein Fluss fließt durch. Es gibt ganz viele Cafés und nette Geschäfte. Und so konnten wir auch den Abend ganz schön gestalten. Wir hatten außerdem das Glück, dass in Ljubljana gerade die Blaskapelle Brass Against the Machine zu Gast war. Das ist eine kleine Gruppe Musiker, die anscheinend aus der Schweiz kommt. Und die haben jeden Abend die ganze Woche lang 2 Konzerte gegeben. Mitten auf der Straße kostenlos und die Leute hatten einen Riesenspaß. Ich hatte einen Riesenspaß, weil das ganz tolle Musik war. Also wer Lust hat, mal gute Blasmusik zu hören, der kann mal nach Brass Against the Machine suchen. Aber das hier ist ja ein Wissenschaftspodcast und deswegen will ich euch natürlich auch von der Wissenschaft erzählen, die mir so im Gedächtnis geblieben ist bei der Konferenz. Ich habe mir da sehr viele Vorträge angehört. Es waren einige dabei, die man sich auch hätte sparen können. Nicht jeder Wissenschaftler ist ein geborener Entertainer und kann gut vor Publikum vortragen. Aber es waren doch wirklich auch viele dabei, die sehr spannend waren, wo man was gelernt hat und wo man mit Interesse zugehört hat. Und da gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen durch. Es hat angefangen mit einem Vortrag von Johannes Löhr, der zufälligerweise auch von der Uni Bayreuth kommt, ist allerdings an einem anderen Lehrstuhl als ich. Und der hat einen Vortrag gehalten mit dem Titel Topologically Protected Multiparticle Transport of Magnetic Colloids. Was verbirgt sich dahinter? Kolloide kennt ihr ja sicherlich schon, davon habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Also kleine Kugeln sind das für die, die es noch nicht gehört haben. In diesem Fall sind sie magnetisch und die Forschungsgruppe, in der der Johannes arbeitet, hat solche magnetischen Kolloide auf ein magnetisches Muster gepackt und wenn sie dann ein externes Magnetfeld noch um diese Kolloide herum gedreht haben, um eine ganz bestimmte Achse, dann hüpfen die Kolloide auf dem Muster hin und her, wie so kleine Schachfiguren auf einem Schachbrett. Das Besondere, was sie da erreicht haben, ist, dass dieser Transport sehr robust ist. Also es kommt nicht so auf die genaue Achse an, um die man jetzt das Magnetfeld dreht, sondern gibt es so einen bestimmten Bereich, in dem das auch variieren kann. Und es ist dementsprechend unempfindlich gegen äußere Störungen, was natürlich sehr wichtig ist, wenn man Teilchen exakt kontrollieren will. Dann gab es einen Vortrag von O. Lavrentovic, ich weiß leider seinen kompletten Vornamen nicht, der hat erzählt über Command of Swimming Bacteria by Liquid Crystals with Topological Defects and Patterns. Ein langer, komplizierter Titel. Auch er hat kontrolliert, wie sich Teilchen bewegen, aber in diesem Fall lebendige Teilchen, nämlich Bakterien. Und das hat er geschafft, indem er sie in einer Mischung von Flüssigkristallen hat schwimmen lassen. Das waren dann in seinem Fall so kleine Stäbchen einfach und je nachdem, wie er die angeordnet hat, hat er es geschafft, dass die Bakterien in eine ganz bestimmte Richtung schwimmen und zum Beispiel so große Kreise um ein bestimmtes Zentrum ausgeführt haben. Das war ganz lustig und er hat schöne Filmchen zeigen können, wie die Bakterien hin und her schwimmen. Auch im nächsten Vortrag ging es um Teilchen, die sich aus eigener Kraft fortbewegen. In dem Fall waren das allerdings Kolloide, die durch ein externes Feld zum Rollen angeregt werden und dann rollen sie irgendwie in der Gegend rum. Der Vortrag war von R. Morin und hat den Titel Flocking Through Disorder. Und in dem Vortrag hat er gezeigt, dass solche selbstbewegenden Teilchen sich manchmal schwarmartig bewegen, wie ein großer Schwarm Vögel, ordnen sie sich dicht beieinander an und bewegen sich dann alle in die gleiche Richtung. Und das, ohne dass man sie jetzt explizit dazu zwingt, sondern das ist ein Selbstorganisationsprozess, wo die Teilchen aus eigenem Antrieb zu diesem Verhalten kommen. Und auch der nächste Vortrag, der mir im Gedächtnis geblieben ist, hatte was mit selbstbewegenden Teilchen zu tun. Diesmal waren es wieder Bakterien, nämlich Jay Arlt hat erzählt über Painting with Bacteria. Er hat die Bewegung von Bakterien kontrolliert, indem er dafür gesorgt hat, dass sie nur unter Lichteinfluss sich fortbewegen und hat dann durch gezieltes Beleuchten von Regionen dafür sorgen können, dass sich diese Regionen leeren und andere Regionen füllen und konnte damit kleine Bilder machen aus Bakterien, die sich in der Gegend herumbewegen. Dann kam ein Vortrag, der jetzt nichts mit selbstbewegenden Teilchen zu tun hatte. Der war von M. Nikohu und diese Forscherin hat erzählt über Annihilation Dynamics of Topological Monopoles in Nematic Liquid Crystal. Es geht also um Flüssigkristalle wieder, in dem Fall nematische Flüssigkristalle, das heißt im Grunde nur, dass es kleine Stäbchen sind. Und wenn man die in einer Flüssigkeit tut, dann können sie sich natürlich irgendwie ausrichten und manchmal machen sie das geordnet und manchmal ungeordnet. Und bei solchen geordneten Zuständen kann es manchmal sein, dass Stellen entstehen, wo die Ordnung, die man den Flüssigkristallen aufgezwungen hat, irgendwie nicht funktioniert. Da gibt es Bruchstellen. Also das kann zum Beispiel sowas sein, wie wenn sie sich in einer Spirale anordnen, dann stoßen sie irgendwo in der Mitte der Spirale an einen Punkt, wo sie die Spirale nicht fortsetzen können. Sowas nennt man dann einen topologischen Defekt. Und diese Defekte können unter bestimmten Umständen relativ stabil sein. Also diese Störung kann sich wie so ein Quasiteilchen durch den Flüssigkristall durchbewegen. Wenn jetzt verschiedene solche topologischen Defekte aufeinandertreffen, dann kann es auch passieren, dass sie sich gegenseitig auslöschen. Also auch wie das manchmal Teilchen und Antiteilchen machen. Es gibt dann Defekte, die sich gegenseitig anziehen, die zueinander hinwollen, welche die voneinander weg wollen. Das heißt, man kann da einen ganzen Zoo von Verhalten aufmachen, der so aussieht, als hätte man Teilchen, obwohl das nur ganz bestimmte Anordnungen von Flüssigkristallen sind. Dann kam wieder ein Vortrag, der mit selbstbewegenden Teilchen, mit aktiver Materie zu tun hatte. Und zwar von F. Woodhouse, Active Matter Logic for Autonomous Microfluidics. Dabei ging es um aktive Materie, also irgendwelche selbstbewegenden Teilchen, die sich in engen Kanälen bewegen. Das nennt man dann Microfluidics. Und der Herr Woodhouse hat jetzt versucht, durch bestimmte Anordnung von solchen Röhren sowas wie elektrische Schaltkreise zu bauen, wo je nachdem, ob er in eine bestimmte Röhre was reinfließen lässt, aus einer anderen Röhre was rauskommt und sich auch mehrere Röhren gegenseitig beeinflussen können, so dass man zum Beispiel aus einer bestimmten anderen Röhre nur dann was rausbekommt, wenn in zwei andere Röhren auch was reinfließt und solche Geschichten. Dann gab es noch einen weiteren Vortrag, der mit aktiver Materie zu tun hatte. Leider habe ich den selbst gar nicht hören können, aber die anderen Leute von meinem Lehrstuhl, die mit mir da waren, haben mir später davon erzählt, weil der sehr interessant gewesen sein muss. Der war von C. Maggi und hat den Titel Active Micro Machines Novel Propulsion and Control Strategies. Da muss den Forschern wohl gelungen sein, unter anderem kleine Mikrozahnräder zu bauen mit so einer Art Mulde an der Unterseite. Und dann konnten sie Bakterien dazu bewegen, in diese Mulden reinzuschwimmen und damit dieses kleine Zahnrad anzutreiben, sodass es sich im Kreis gedreht hat. Das Ganze konnten sie dann auch noch kontrollieren, indem sie die Bakterien lichtempfindlich gemacht haben und dann konnten sie je nach Lichtstärke kontrollieren, wie schnell die Bakterien da im Kreis geschwommen sind. Da sind also erst Grundlagen, um vielleicht irgendwann Mikro- und Nanomaschinen bauen zu können, die bestimmte Aufgaben auf sehr kleinem Raum erledigen können. Und dann gab es noch zwei weitere Vorträge, die ich sehr interessant fand. Der erste war von M. Levesque, der hieß Predicting Solvation Profiles and Free Energies of Proteins, The Molecular Density Functional Theory Route. Das war also endlich mal ein Theorievortrag. Es ging um Dichtefunktionaltheorie und der Herr Levesque, der hat eine bestimmte Art der Dichtefunktionaltheorie verwendet, um die freie Energie von Proteinen zu berechnen, die in einer Flüssigkeit sich befinden. Das ist relativ wichtig, wenn man verstehen will, wie sich Proteine aneinander binden und so weiter. Und er hat mit der Dichtefunktionaltheorie da eine Methode entwickelt, mit der man diese Energien sehr viel schneller ausrechnen kann, als das bis jetzt geht. Er hat gezeigt, dass er mit seiner Methode Energien ausrechnen kann innerhalb von 3 Minuten, die mit älteren Methoden, die die gleiche Genauigkeit haben, einen Tag brauchen. Das ist natürlich ein wahnsinniger Zeitunterschied. Daran sieht man, dass es sehr wichtig ist, immer wieder neue Methoden zu entwickeln, um besser und schneller zu Ergebnissen zu kommen. Zuletzt gab es dann noch einen Vortrag, der etwas mehr mit dem täglichen Leben zu tun hatte, von D. Bonn, nämlich Friction from Ice Skating to the Building of the Pyramids. Da ging es also um Reibung. Die Beispiele, um die es ging, waren eben Ice Skating, also Eislauf, und der Bau der Pyramiden. In der Forschungsgruppe vom Herrn Bonn haben sie unter anderem untersucht, wie sich die Reibung von Holz auf Sand ändert, wenn man Wasser auf den Sand gießt. Es gibt nämlich Bilder aus ägyptischen Gräbern, wo man sieht, wie Sklaven eine große Statue über den Sand ziehen und davor steht so ein kleines Männchen und der gießt Wasser da auf den Boden. Und die Ägyptologen sind sich da noch gar nicht einig, welche Funktion das genau gehabt hatte. Manche behaupten, das wäre einfach nur eine zeremonielle Verrichtung gewesen, da das Wasser hinzukippen. Aber die Forschergruppe hat zeigen können, dass wenn man eine bestimmte Feuchtigkeit erreicht von dem Sand, dass dann die Reibung von so einem Holzschlitten, der drüber gezogen wird, viel kleiner wird. Und auch dazu, wie Reibung auf Eis funktioniert, haben sie sich Gedanken gemacht. Das ist nämlich auch gar nicht so genau geklärt, warum man auf Schlittschuhen eigentlich so gut über das Eis gleiten kann. Es gibt da die Theorie, dass unter dem Druck, der durch die Kufen auf das Eis ausgeübt wird, sich ein Teil des Eises verflüssigt und so ein Film entsteht, auf dem der Schuh voran gleiten kann. Das geht zwar tatsächlich, weil Wasser eine Flüssigkeit mit sehr seltsamen Eigenschaften ist, aber das geht nur in einem ganz bestimmten Temperaturbereich bei ungefähr minus 20 Grad. Aber man kann natürlich auch bei höheren Temperaturen Eis laufen. Und der Herr Bonn hat Experimente gezeigt, wo sie sich angeschaut haben, wie das Reibungsverhalten von Eis in Abhängigkeit von der Temperatur sich so verhält. Ihr seht also, es waren eine ganze Menge unterschiedliche Themen vertreten, alle möglichen Methoden, aber wirklich vieles, was sehr, sehr spannend ist. Ich werde mal schauen, ob ich es schaffe, zu den ganzen Vorträgen, die ich euch jetzt vorgestellt habe, auch Paper zu finden. Die werde ich dann in den Shownotes verlinken, damit ihr euch selbst ein Bild davon machen könnt, was ich jetzt nur kurz anreißen konnte natürlich. Am Samstag sind wir dann von Ljubljana wieder zurückgereist nach Bayreuth und die nächste Woche, also von Montag bis heute, habe ich dann hauptsächlich damit verbracht, eine Klausur vorzubereiten. Die wird morgen geschrieben. Der Professor Schmidt hat ja die Vorlesung zur Nichtgleichgewichtsthermodynamik gehalten, wo ich auch Übungsleiter war. Und das heißt, ich helfe da auch bei der Klausurvorbereitung. Das ist natürlich sehr zeitaufwendig, weil so eine Klausur muss natürlich fair sein den Studenten gegenüber. Sie muss lösbar sein im Rahmen der Zeit. Und da geht schon wirklich eine ganze Menge Arbeit rein, bis das mal so weit ist, dass man es nicht zu schwer, nicht zu leicht gemacht hat und man am Ende vernünftige Ergebnisse bekommt, aber trotzdem auch natürlich testet, ob die Studenten in der Vorlesung wirklich was gelernt haben. Ja, wenn die Klausur geschrieben ist, dann kann ich auch endlich wieder forschen. Ich konnte es jetzt schon ziemlich lange nicht mehr weitermachen an meinem eigentlichen Projekt und deswegen freue ich mich, das dann wieder starten zu können und dann kann ich euch in 2 Wochen auch hoffentlich von neuen Ergebnissen berichten. Bis dahin, macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.